Der Schneemann, gelesen von Ronny Müller.
Eine so wunderbare Kälte ist es, dass mir der ganze Körper knackt, sagte der Schneemann. Der Wind kann einem freilich Leben einbeißen und wie die Glühende dort glotzt.
Er meinte die Sonne, die eben im Untergehen begriffen war.
Mich soll sie nicht zum Blindsinn bringen, ich werde schon die Stückchen festhalten.
Er hatte nämlich statt der Augen zwei große, dreieckige Stückchen von einem Dachziegel im Kopfe. Sein Mund bestand aus einem alten Rechen, folglich hatte sein Mund auch Zähne. Geboren war er unter dem Jubelrufe der Knaben, begrüßt vom Schellengeläute und Peitschengeknalle der Schlittenfahrten. Die Sonne ging unter und der Vollmond ging auf. Rund, groß, klar und schön in der blauen Luft.
Da ist sie wieder von der anderen Seite, sagte der Schneemann.
Damit wollte er sagen, die Sonne zeigt sich wieder.
Ich habe ihr doch das Glotzen abgewöhnt. Mag sie jetzt dort hängen und leuchten, damit ich mich selbst sehen kann? Wüsste ich nur, wie man es macht, um von der Stelle zu kommen. Ich möchte mich gar zu gern bewegen. Wenn ich es könnte, würde ich jetzt dort unten auf dem Eise hingleiten, wie ich die Knaben gleiten sehe. Allein ich verstehe mich nicht darauf, weiß nicht, wie man läuft.
Weg, weg, bellte der alte Kettenhund.
Er war etwas heiser und konnte nicht mehr das echte Wau-Wau aussprechen. Die Heiserkeit hatte er sich geholt, als er noch Stubenhund war und unter dem Ofen lag.
Die Sonne wird dir schon laufen lehren. Das habe ich vorigen Winter an deinem Vorgänger und noch früher an dessen Vorgänger gesehen. Weg, weg und weg sind sie alle.
Ich verstehe dich nicht, Kamerad, sagte der Schneemann. Die dort oben soll mich laufen lehren?
Er meinte den Mond.
Ja, laufen tat sie freilich vorhin, als ich sie fest ansah. Jetzt schleicht sie heran von einer anderen Seite.
Du weißt gar nichts,
entgegnete der Kettenhund.
Du bist aber auch eben erst aufgekleckst. Der, den du da siehst, ist der Mond. Die, welche vorhin davonging, war die Sonne. Die kommt morgen wieder. Sie wird dich schon lehren, in den Wallgraben hinabzulaufen. Wir kriegen bald anderes Wetter. Ich fühle das schon in meinem linken Hinterbeine. Es sticht und schmerzt. Das Wetter wird sich ändern.
Ich verstehe ihn nicht, sagte der Schneemann. Aber ich habe es im Gefühle, dass es Unangenehmes ist, dass er spricht. Sie, die so glotzte und sich alsdann davonmachte, die Sonne, wie er sie nennt, ist auch nicht mein Freund. Das habe ich im Gefühle.
Weg, weg,
bellte der alte Kettenhund, ging dreimal um sich selbst herum und kroch dann in seine Hütte, um zu schlafen. Das Wetter änderte sich wirklich. Gegen Morgen lag ein dicker, feuchter Nebel über der ganzen Gegend. Später kam der eisige Wind, das Frostwetter packte einen recht. Aber als die Sonne aufging, welche Pracht! Bäume und Gebüsche waren mit Reif überzogen, sie glichen einem Walde von Korallen. Alle Zweige schienen mit strahlend weißen Blüten über und über belegt. Die vielen und feinen Verzweigungen, die während der Sommerzeit der Blätterreichtum verbirgt, kommen jetzt alle zum Vorscheine. Es war wie ein Spitzengewebe, glänzend weiß, aus jedem Zweige strömte ein weißer Glanz. Die Hängebirke bewegte sich im Winde. Sie hatte Leben wie alle Bäume im Sommer. Es war wunderbar schön. Und als die Sonne schien, nein, wie flimmerte und funkelte das Ganze, als läge dem Mann Staub auf allem und als flimmerten über den Schneeteppich des Erdbodens die großen Diamanten. Oder man konnte sich auch vorstellen, dass unzählige kleine Lichter leuchteten, weißer selbst als der weiße Schnee.
Das ist wunderbar,
sagte ein junges Mädchen, das mit einem jungen Manne in den Garten trat. Beide blieben in der Nähe des Schneemannes stehen und betrachteten von hier aus die flimmernden Bäume.
Einen schöneren Anblick gewährt der Sommer nicht, sprach sie, und ihre Augen strahlten.
Und so einen Kerl wie dieser hier hat man im Sommer erst recht nicht,
erwiderte der junge Mann und zeigte auf den Schneemann. Er ist ausgezeichnet!
Das junge Mädchen lachte, nickte dem Schneemanne zu und tanzte daraufhin mit ihrem Freunde über den Schnee dahin, der unter ihren Schritten knarrte und pfiff, als wenn sie auf Stärkemehl gingen.
»Wer waren die beiden?« fragte der Schneemann den Kettenhund. »Du bist längere Zeit hier im Hofe wie ich. Kennst du sie?«
»Ob ich sie kenne?« antwortete der Kettenhund. Sie hat mich gestreichelt und er hat mir einen Fleischknochen zugeworfen. Die beiden beiß ich nicht.
Aber was stellen die vor? Fragte der Schneemann.
Liebesleute, gab der Kettenhund zur Antwort. Sie werden in eine Hütte ziehen und zusammen an Knochen nagen. Weg, weg!
Sind denn die beiden auch solche Wesen wie du und ich? Fragte der Schneemann.
Sie gehören ja zur Herrschaft, versetzte der Kettenhund. Freilich weiß man sehr wenig, wenn man den Tag zuvor erst zur Welt gekommen ist. Ich merke es an dir. Ich habe das Alter, auch die Kenntnisse. Ich kenne alle hier im Hause und auch eine Zeit habe ich gekannt, wo ich nicht hier in der Kälte an der Kette lag. Weg, weg!
Die Kälte ist herrlich,
sprach der Schneemann.
Erzähle, erzähle, aber du darfst nicht mit der Kette lärmen. Es knackt in mir, wenn du das tust.
Weg, weg,
bellte der Kettenhund.
Ein kleiner Junge sei ich gewesen. Klein und niedlich, sagten sie.
Damals lag ich in einem mit Samett überzogenen Stuhle, dort oben im Herrenhause, im Schoße der obersten Herrschaft. Mir wurde die Schnauze geküsst und die Pfoten wurden mir mit gesticktem Taschentuch abgewischt. Ich hieß Ami, lieber süßer Ami. Aber später wurde ich ihnen doch oben zu groß und sie schenkten mich der Haushälterin.
Ich kam in die Kellerwohnung. Du kannst in sie hineinsehen, von dort aus, wo du stehst. Du kannst in die Kammer hinabsehen, wo ich Herrschaft gewesen bin. Denn das war ich bei der Haushälterin. Es war zwar ein geringerer Ort als oben, aber er war gemütlicher. Ich wurde nicht in einem Fort von Kindern angefasst und gezerrt wie oben. Ich bekam ebenso gutes Futter wie früher. Ja, besseres noch. Ich hatte mein eigenes Kissen und ein Ofen war da. Der ist um diese Zeit der schönste von der Welt. Ich ging unter den Ofen, konnte mich darunter ganz verkriechen. Ach, von dem Ofen träumt mir noch. Weg, weg!
Sieht denn ein Ofen so schön aus?
Fragte der Schneemann.
Hat er Ähnlichkeit mit mir?
Der ist gerade das Gegenteil von dir. Rabenschwarz ist er, hat einen langen Hals mit Messingtrommel. Er frisst Brennholz, das ihm das Feuer aus dem Munde sprüht. Man muss sich an der Seite von ihm halten. Nah dabei, ganz unter ihm, ist es sehr angenehm. Durch das Fenster wirst du ihn sehen können, von dort aus, wo du stehst.
Und der Schneemann schaute danach und gewahrte einen blank polierten Gegenstand mit messingener Trommel. Das Feuer leuchtete daraus von unten her. Dem Schneemann wurde ganz wunderlich zumute. Es überkam ihn ein Gefühl, er wusste selbst nicht welches, er konnte sich keine Rechenschaft von ihm geben. Aber alle Menschen, wenn sie nicht Schneemänner sind, kennen es.
»Warum verließest du sie?«
fragte der Schneemann. Er hatte es im Gefühle, dass es ein weibliches Wesen sein musste.
»Wie konntest du einen solchen Ort verlassen?«
»Ich musste wohl«, sagte der Kettenhund. »Man warf mich zur Tür hinaus und legte mich hier an die Kette. Ich hatte den jüngsten Junker ins Bein gebissen, weil er mir den Knochen wegstieß, an dem ich nagte. Knochen um Knochen, so denke ich. Das nahm man mir aber sehr übel, und von dieser Zeit an bin ich an die Kette gelegt und habe meine Stimme verloren. Hörst du nicht, dass ich heiser bin? Weg, weg! Ich kann nicht mehr so sprechen wie die anderen Hunde. Weg, weg! Das war das Ende vom Liede.«
Der Schneemann hörte ihm aber nicht mehr zu. Er sah immerfort in die Kellerwohnung der Haushälterin, in ihre Stube hinein, wo der Ofen auf seinen vier eisernen Beinen stand und sich in derselben Größe zeigte wie der Schneemann.
»Wie das sonderbar in mir knackt«,
sagte er.
»Werde ich nie dort hineinkommen? Es ist doch ein unschuldiger Wunsch und unsere unschuldigen Wünsche werden gewiss in Erfüllung gehen. Ich muss dort hinein. Ich muss mich an sie anlehnen und wenn ich auch das Fenster eindrücken sollte.«
»Dort hinein wirst du nie gelangen«,
sagte der Kettenhund.
»Und kommst du an den Ofen hinan? So vergehst du. Weg, weg!«
»Ich bin schon so gut wie weg«, erwiderte der Schneemann. »Ich breche zusammen, glaube ich.« Den ganzen Tag guckte der Schneemann durchs Fenster hinein. In der Dämmerstunde wurde die Stube noch einladender. Vom Ofen her leuchtete es mild, gar nicht wie der Mond, nicht wie die Sonne. Nein, nur wie der Ofen leuchten kann, wenn er etwas zu verspeisen hat. Wenn die Stubentüre aufging, stand ihm die Flamme zum Munde heraus. Diese Gewohnheit hatte der Ofen. Es flammte deutlich rot auf um das weiße Gesicht des Schneemannes. Es leuchtete rot seine ganze Brust herauf. »Ich halte es nicht mehr aus«, sagte er. »Wie schön es in ihm steht, die Zunge so herauszustrecken.« Die Nacht war lang. Dem Schneemanne wurde sie aber nicht lang. Er stand da in seine eigenen schönen Gedanken vertieft, und die froren, dass es knackte. Am Morgen waren die Fensterscheiben der Kellerwohnung mit Eis bedeckt. Sie trugen die schönsten Eisblumen, die nur ein Schneemann verlangen konnte. Allein sie verbargen den Ofen. Die Fensterscheiben wollten nicht auftauen. Er konnte den Ofen nicht sehen, den er sich als ein so liebliches weibliches Wesen dachte. Es knackte und knickte in ihm und rings um ihn her. Es war gerade so ein Frostwetter, an dem ein Schneemann seine Freude haben muss. Er aber freute sich nicht. Wie hatte er sich auch glücklich fühlen können? Er hatte Ofensehnsucht.
»Das ist eine schlimme Krankheit wie einen Schneemann«, sagte der Kettenhund. »Ich habe auch an der Krankheit gelitten, aber ich habe sie überstanden. Weg, weg«, bellte er. »Wir werden anderes Wetter bekommen«,
fügte er hinzu. Das Wetter änderte sich. Es wurde Tauwetter. Dieses nahm zu, der Schneemann nahm ab. Er sagte nichts, er klagte nicht. Und das ist das richtige Zeichen. Eines Morgens brach er zusammen. Und siehe, es ragte etwas wie ein Besenstiel da, wo er gestanden hatte, empor. Um den Stiel herum hatten die Knaben ihn aufgebaut.
»Ja, jetzt begreife ich es. Jetzt verstehe ich es, dass er die große Sehnsucht hatte«, sagte der Kettenhund. »Da ist ja ein Eisen zum Ofenreinigen an dem Stiele. Der Schneemann hatte einen Ofenkratzer im Leibe gehabt. Das ist es, was sich in ihm geregt hat. Jetzt ist es überstanden. Weg, weg!«
Und bald darauf war auch der Winter überstanden.
»Weg, weg!«
bellte der heisere Kettenhund. Aber die Mädchen aus dem Hause sangen. Und dann denkt niemand an den Schneemann.
Schneewittchen, gelesen von Lillian Schien. Es war einmal mitten im Winter. Da saß eine Königin an einem Fenster. Es hatte einen Rahmen von schwarzem Ebenholz. Und sie nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie sich, ach, hätte ich ein Kind, so weiß wie der Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Und bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war, wie sie sich gewünscht hatte, und war darum das Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr darauf nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie: Spieglein, Spieglein an der Wand! Wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner, schöner als die Königin selbst. Und als diese einmal ihren Spiegel fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger herbei und sprach: Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen. Der Jäger gehorchte und führte es hinaus. Und als er das Messer gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, da fing das Mädchen an zu weinen und sprach: »Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben! Ich will in den wilden Wald laufen und nimmer wieder heimkommen!« Da hatte der Jäger Mitleid und ließ es ziehen. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Nun war das arme Kind in dem großen Walde Mutterseelen allein und lief so lange nur die Füße noch fort konnten, bis es Abend war. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen gibt. Da stand ein weiß gedecktes Tischlein mit 7 kleinen Tellern und 7 Becherlein. An der Wand waren 7 Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein. Hernach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis endlich das 7. recht war und darin blieb es liegen und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein. Das waren die 7 Zwerge. Sie zündeten ihre Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein ward, sahen sie, dass jemand darin gewesen war. Der 7. Zwerg, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen. Das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen, holten ihre 7 Lichtlein und betrachteten Schneewittchen. Da beschlossen sie, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen, und wie es die 7 Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten, wie es hieße. »Ich heiße Schneewittchen.« Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte umbringen wollen. Der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt. Die Zwerge fragten Schneewittchen, ob es bei ihnen den Haushalt versehen wollte. Dann könnte es bei ihnen bleiben. »Ja, von Herzen gerne.« Und so blieb es bei den Zwergen. Den Tag über war das Mädchen alleine. Da warten es die guten Zwerglein, sie solle sich vor ihrer Stiefmutter hüten. Die würde bald wissen, wo es sei. Es soll ja niemanden hereinlassen. Die Königin dachte nichts anders, als wäre sie wieder die Allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den 7 Zwergen ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Da erschrak sie und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Da sann sie aufs Neue, färbte sich das Gesicht, kleidete sich wie eine alte Krämerin und war ganz unerkenntlich. In dieser Gestalt ging sie über die 7 Berge zu den 7 Zwergen, klopfte an die Tür und rief:
»Schöne Ware feil!«
Schneewittchen guckte zum Fenster heraus und rief: »Guten Tag, liebe Frau! Was habt ihr zu verkaufen?«
»Gute Ware, schöne Ware, Schnürriemen von allen Farben!«
Und holte einen heraus, der aus bunter Seide geflochten war. »Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen«, dachte Schneewittchen, riegelte die Tür auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen.
»Kind, wie du aussiehst! Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.«
Schneewittchen hatte kein Arg, stellte sich vor sie und ließ sich mit den neuen Schnürriemen schnüren. Aber die alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es für tot hinfiel. »Nun bist du die Schönste gewesen«, sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf kamen die sieben Zwerge nach Hause. Aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen, und es regte sich nicht. Sie hoben es in die Höhe, und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen in zwei. Da fing es an zu atmen und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, warnten sie Schneewittchen erneut, niemanden hereinzulassen, wenn es alleine war. Das böse Weib aber, als es nach Hause gekommen war, erfuhr von ihrem Spiegel, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Da machte sie einen giftigen Kamm, verkleidete sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief:
»Gute Ware feil!«
Schneewittchen schaute heraus und sprach: »Geht nur weiter! Ich darf niemanden hereinlassen!«
»Das Ansehen wird dir doch wohl erlaubt sein«,
sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, dass es sich betören ließ und die Tür öffnete. Als sie des Kaufes einig waren, sprach die Alte: »Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.« Das arme Schneewittchen dachte an nichts und ließ die Alte gewähren. Aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. »Du Ausbund von Schönheit, jetzt ist um dich geschehen«, sprach das böse Weib und ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach Hause kamen. Als die Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht, suchten und fanden den giftigen Kamm. Und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal, auf seiner Hut zu sein und niemanden die Tür zu öffnen. Als der Spiegel der Königin offenbarte, dass Schneewittchen wieder am Leben war, bebte sie vor Zorn.
»Schneewittchen soll sterben, und wenn es mein eigenes Leben kostet!«
Darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer und machte da einen giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß, mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam. Aber wer nur ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich als eine Bauernsfrau. Und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an. Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster hinaus und sprach: »Ich darf keinen Menschen einlassen. Die sieben Zwerge haben es mir verboten.«
»Mir auch recht. Meine Äpfel will ich schon loswerden. Da, einen will ich dir schenken.«
»Ach nein, ich darf nichts annehmen.«
»Fürchtest du dich etwa vor Gift? Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Den roten Backen isst du, den weißen will ich essen.«
Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass der rote Backen allein vergiftet war. Schneewittchen lüstete der schöne Apfel an, und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und sprach:
»Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Diesmal können dich die Zwerge nicht wiedererwecken.«
Und als sie daheim den Spiegel befragte, so antwortete er endlich: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Und da hatte ihr neidisches Herz endlich Ruhe. Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund. Sie versuchten Verschiedenes, aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle sieben daran und beweinten es. Die Zwerge ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, legten Schneewittchen hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf und dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte es. Nun lag Schneewittchen lange Zeit in dem Sarge und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es nur schliefe. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen: Lasst mir den Sarg, denn ich kann nicht mehr leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes. Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn von seinen Dienern auf den Schultern vortragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und von dem Schüttern fuhr der giftige Apfelgrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe, richtete sich auf und war wieder lebendig. Ach Gott, wo bin ich? Der Königssohn sagte voll Freude: Du bist bei mir. Ich habe dich lieber als alles andere auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden. Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm mit. Und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Fest wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie sich mit schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor ihren Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr. Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und zitterte vor Angst. Doch ließ es ihr keine Ruhe, sie musste fort und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen. Und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Dann musste sie in die rot glühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel.